Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 – Reflexe. Mit seiner Band Elements of Crime ist Sven Regener seit 25 Jahren im Rockgeschäft. Ein alter Hase also. Und seit er vor rund 10 Jahren seinen Roman Herr Lehmann veröffentlicht hat und erst noch großen Erfolg damit feiern konnte, bewegt er sich in zwei verschiedenen Welten. Vor 2 Jahren hat Sven Regener den kleinen Bruder vorgelegt, den 3. Band der Lehmann-Geschichte. Letzten Herbst haben die Elements dann das aktuelle Album »Immer da, wo du bist, bin ich nie« veröffentlicht. Jodok Hess hat Sven Regener vor einem Konzert in Zürich getroffen und mit ihm auf einem Hotelbalkon darüber gesprochen, wie ein Rockmusiker zum Literaturstar wird, was Songtexte mit Prosa zu tun haben und was es heißt, demnächst 50 zu werden.
Sven Regener, Sie sind ein Wanderer zwischen den Welten. Sie haben zwischen 2001 und 2008 diese Lehmann-Trilogie herausgegeben und gleichzeitig mit Ihrer langjährigen Band Element of Crime 3 Studioalben eingespielt. Andere beschränken sich ja eigentlich auf das eine oder auf das andere. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Naja, nun machen wir die Band schon sehr lange. Und es war damals schon so, als ich anfing mit dem ersten Roman, dass wir nicht mehr so oft Platten machen natürlich. Also so ein Album nimmt man auf, jetzt mittlerweile vielleicht alle 4 Jahre mit so einer Band. Nicht, weil wir ja auch schon so viele veröffentlicht haben. Und man ja dem, was man da neu macht, also davon will man ja schon, dass es was Besonderes ist. Und auch in dem, was man schon getan hat, noch was Besonderes hinzufügt. Insofern war ich sehr lange schwanger gegangen mit der Idee für den ersten Roman, für alle 3 Romane eigentlich. Ich glaube, ich schätze mal 8-9 Jahre lang. Und habe das 2000 deshalb machen können, weil da mal Zeit war.
Aber Sie stellen ja doch das Licht jetzt ein bisschen unter den Scheffel. Also Sie haben das ja niedergeschrieben in dieser Zeit. Diesen mittleren Roman, die neue Phase Süd, ist ja ein, sozusagen ein Opus Magnum, ein dickes Buch. Das braucht auch die Zeit, das dann auszufeilen, denke ich mir.
Ja, das kann man auch begründen. Also 2001 kam die Platte von Element of Crime raus, die mit dem Namen Romantik, genau. Und ich habe dann, ich glaube 2003... und 2004 an Neue Versüd geschrieben. Das war ein Buch, das auch deutlich, also viel länger dauerte, als ich dachte und viel umfangreicher wurde, als ich dachte. Ich hatte das unterschätzt, weil es eben darum geht, dass da jemand zwischen 2 völlig verschiedenen Welten hin und her geworfen wird und es nichts bringt, wenn man sich nicht wirklich voll einlässt auf diese jeweiligen Welten, die also doch auch da ganz sozusagen voll und ganz runterfiedeln muss. Und das hatte dann tatsächlich also Ausmaße angenommen, die ich nicht erwartet hatte. Aber wie gesagt, wir haben dann 2005 die nächste Element of Crime-Platte herausgebracht. Das heißt, da war dann nochmal danach ein Jahr Zeit, um neue Songs zu schreiben. Denn eins kann ich nicht. Ich kann nicht gleichzeitig an einem Roman schreiben und neue Songs schreiben.
Das verbindende Element sind die Texte. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, ich kann das? Ich kann Texte schreiben, die man singen, ich kann Texte schreiben, die man lesen kann.
Naja, tatsächlich muss ich sagen, das waren 2 sehr verschiedene Prozesse. Ich glaube auch nur, dass man Songtexte schreibt, hat nicht unbedingt was zu bedeuten für die Romane. Und umgekehrt, bloß weil man Romane schreiben kann, heißt es nicht, dass man auch Songtexte schreiben kann. Das ist eine ganz eigene Disziplin, gerade so wie wir das betreiben. Mit den Songtexten, das kam relativ früh, aber eigentlich auch für einen Rock'n'Roll-Musiker relativ spät. Also ich habe meinen ersten Songtext, glaube ich, mit 23 geschrieben. Das war 1984. Und ich habe damals nur Songtexte auf Englisch geschrieben. Ich habe damals relativ... und mache es auch heute gern noch, in den Texten einfach nur einfache Worte und einfache Wendungen benutzt. Also nie versucht, besonders speziell kompliziert zu sein, aber durch die Montage dieser verschiedenen einfachen Dinge dann doch was Seltsames entstehen zu lassen. Das war immer so ein bisschen der Anspruch. Also es klappte mal mehr und mal weniger.
I'm here in the kitchen, sit on a chair, face to face with a nice girl. She's unable to talk with me. I'm drinking beer, it's kind of boring. It's a party, it's a party, it's a party, it's a party.
Ich habe das sehr ernst genommen mit den Texten. Ich habe auch, obwohl sie englische Texte waren und man dadurch natürlich auch ein bisschen so ein zwischen sich selbst und diese Texte so ein bisschen so einen Schleier gelegt hat, der einen davon ein bisschen abtrennte, habe ich es doch sehr, sehr ernst genommen, weil ich wollte mich, ich bin Bremer, Hanseat, wir haben ganz große Angst davor, uns zu blamieren, was in der Kunst kein guter Ansatz eigentlich ist, ja. Man muss auch bereit sein, sich ab und zu mal zu blamieren, aber ich habe das sehr, sehr ernst genommen.
Es gibt eine nette Szene im kleinen Bruder, wo der Karl seine Kunstwerke dem Frank vorstellt. Und das sind so Holzkisten, wo die Skulpturen bloß drin sind. Aber wenn man das aufmacht, dann ist das Kunstwerk bereits schon kaputt. Hat Kunst etwas mit Vertrauen zu tun in dem Sinn?
Ich weiß nicht. Also was der Karl Schmidt dem Frank dort zeigt, ist natürlich auch so eine Art Kunstmarkt-Quatsch. Selbstreferenzielle Kunst, die auch mit dem Kunstmarkt sein und in der Kunstmarkt-Existenz der Kunst spielt und so. Das Interessante war für den Roman ja nicht so sehr die Kunst. Tatsächlich, das ist nur bezeichnend für den Roman. Es geht die ganze Zeit irgendwie um die Kunst, aber man sieht sie nie. Es ist nie welche da. Er sucht ja seinen Bruder und der Bruder ist Künstler und alle reden über ihn und über seine Kunst, aber diese Kunstwerke sind nirgendwo zu finden. Die sind nie da, was auch ein bisschen was Gruseliges hat. Ich fand das einen guten Ansatz und vor allen Dingen, weil der Frank sowieso damit nichts anfangen kann, mit Kunst, mit dieser Art von Kunst. Und das aber trotzdem eine Meinung hat. Also das eine mag er, das andere mag er nicht, das eine interessiert ihn. Also im Grunde genommen, ich würde nicht sagen ein wissender Idiot, aber schon sowas wie jemand, der sich einfach dafür nicht speziell interessiert. Und das wissen auch alle und darum reden auch alle mit ihm.
Nochmal zurück zu Ihrer Kunst. Sie haben gesagt, wann Sie ungefähr den ersten Songtext geschrieben haben. Den ersten Romantext haben Sie erst vage erwähnt, dass Sie den schon länger mit sich herumgetragen haben. Es gibt ja beim Lehmann diese Szenen, wo es wie eine Epiphanie ist. Ich kann das. Also wenn er zum Beispiel zum ersten Mal Bier verkauft und merkt, es ist wie eine Trance, 20 Minuten gehen durch oder länger und ich habe einfach nur das gemacht und das war super. Oder früher mal in der neuen Phase, das früher in der Lebensgeschichte, wo er plötzlich merkt, ich kann Kopf rechnen, unter Stress, so diese Elemente, oder wo man merkt, er kann das.
Ja, das sind, ich glaube, jeder Mensch kennt diese Momente, wo man plötzlich auch, das ist das Interessante daran, an Punkten, wo man es nicht erwartet, ja, ein Talent feststellt, wo man es auch vielleicht gar nicht will oder so. Man kann irgendwas besonders gut, bei dem man das nicht erwartet hätte. Weil ja Frank Lehmann in all diesen Romanen in einem Alter ist, wo es eigentlich immer um so Wendepunkte für ihn auch geht, bekommt das natürlich plötzlich eine viel größere Bedeutung, als es unter Umständen sonst hätte. Und das stimmt, ich habe das tatsächlich auch, ich bin auch so zu manchen Sachen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Tatsächlich, also an Songschreiben zum Beispiel, dass ich selber ein Lied geschrieben habe und dass das dann wirklich ein Lied wurde. Ich erinnere mich noch wirklich ganz genau daran, an das erste Lied, das ich geschrieben habe. Und ich war relativ alt, ja. Da traut man sich ja schon kaum noch. Das war schon sehr interessant. Also weil ich plötzlich merke, dass mir das viel leichter fällt als vorher, diese ganze No-Funk und Fun-Punk und sonstige Sachen, die wir machten, wo wir eigentlich nur so Krachmusik machten. Das hat mich eigentlich nicht so interessiert und da war ich auch gar nicht so besonders gut. Ich habe zumindest da keine besonders aufregenden Beiträge geliefert, glaube ich. Aber plötzlich merkte man, dass auf dieser Ebene das einfach so ein Lied macht, das 3 Minuten dauert. Und das dann richtig Spaß macht und so irgendwie. Und was man den Leuten also vorspielen oder singen kann. Und das funktioniert, das kommt an. Damit können die was anfangen. Das sind interessante Momente, nicht? Die sind schon toll.
Und dann diese Szene mit Frank Lehmann und dem Hund. Wie ist dann die auch wie ein Kind zur Jungfrau gekommen?
Das war eine ganz komische Sache. Ich habe diese Figur wirklich entdeckt. Ich habe sie nicht nach meinem Vorbild gemodelt, sondern es war so, ich hatte eine Idee für eine Kurzgeschichte. Da kann man ja eine Kurzgeschichte schreiben. Warum denn mal nicht oder so? Und er hatte diese Idee eben dafür, dass er so ein Typ ist, der mitten in der Stadt, wo man also normalerweise mit gefährlichen wilden Tieren, also mit so einer Dschungelsituation nichts am Hut hat, also auf so einen bissigen Hund trifft. Ich habe damals immer in Kreuzberg gewohnt und die Welt dort war voll mit diesen bissigen Hunden, aber es waren in der Regel eben die Besitzer dabei. Und die Vorstellung, so einem Hund dann alleine, so einem aggressiven Hund alleine zu begegnen, mitten in der Stadt und keiner hilft einem, das war so die Grundidee dieser Kurzgeschichte, das mal so durchzuführen, ja. Und dann sind plötzlich Sachen passiert. Also einmal war klar, wann sollte das denn wohl sein? Das kann nur mitten in der Nacht sein. Und mitten in der Nacht heißt in Berlin, also wenn keiner auf der Straße ist, was in Berlin damals, in West-Berlin ungefähr hieß, jeweils in der Nachbarschaft, das geht eigentlich nur zwischen 5:30 und 6:30. Also musste der Mann ja, der diesem Hund begegnet, irgendeinen Grund haben, trotzdem unterwegs zu sein. Also es ist immer, muss der Letzte sein, der aus der Kneipe kommt. So kam es also, dass dieser Mann dann jemand sein musste, der in der Kneipe arbeitet. Ja, dann fängt man die Geschichte an und lässt ihn erstmal so ein bisschen vor sich hin denken und sinnieren und mit sich selber reden. Und dann bekommt er schon diese ganze Schrulligkeit plötzlich. Ja? Plötzlich ist er schon schrullig. Der hat halt Alkohol getrunken. Das macht ihn natürlich dann auch schwach, diesem Hund gegenüber. Und so geht das, kam eins zum anderen. Und dann eben die Wendung, dass er letztendlich deshalb den Hund besiegen kann, weil er sozusagen seiner Arbeit nachgeht. Nicht? Er macht den Hund besoffen mit dieser Flasche Schnaps, die er geklaut hat. Und so bekam diese ganze Geschichte ihr Kolorit und plötzlich war mir dann relativ klar, dass es eine sehr, sehr interessante Figur ist und dass man mit der eigentlich viel mehr machen könnte als nur diese eine Geschichte. Und letztendlich ist diese eine Geschichte das erste Kapitel von Herr Lehmann geworden. Und ich habe auch mit dem Buchverlag damals den Deal so gemacht, dass ich sagte, pass auf, ich würde dieses Buch schreiben. Ihr habt hier das erste Kapitel. Und ich hätte aber gern einen Vorschuss, weil wenn ich das den nicht bekomme, dann, ich kenne mich, dann habe ich doch nicht das Durchhaltevermögen, sondern gehe lieber her und schreibe dann doch lieber ein paar Songs oder so, weil ich damit mein Geld verdiene. Wenn ich aber einen Vorschuss bekommen habe, dann habe ich einen guten Grund, das auch sehr, sehr ernst zu nehmen. Und ich verspreche euch auch, jeden Monat ein neues Kapitel abzuliefern.
Und dass der Frank eben dann seine Schwäche in Anführungszeichen zu einer Stärke umkehren kann, das ist dann wie so ein Grundmotiv, das vielleicht dann durch die Geschichten hindurchgeht.
Ja, und auch dieser Kampf für die Institutionen, also da auch in diesem ersten Kapitel mit in Gestalt dieser beiden Polizisten, die also ihn wegen Tierquälerei ranbringen wollen, weil er diesen Hund betrunken gemacht hat und er ihnen natürlich nicht mehr erklären kann, dass dieser Hund gefährlich war. Und so, also diese typischen Lehmann-Situationen, das hat sich einfach alles so ergeben. Das war so ein bisschen die Pointe der ganzen Sache, ja. Ich habe den einfach, fand ihn einfach dann total toll und habe mir gedacht, das ist doch eigentlich so jemand, den man durch die ganze Welt schicken kann. Das nächste Kapitel, die Mutter ruft an, kündigt ihren Besuch da an und so. Und dann plötzlich, und das Roll, irgendwann fing es an, sein Eigenleben zu entwickeln. Das ist schon eine Figur, die für mich ist wie ein guter Freund, ja. Also, der hat so sein eigenes Leben.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, die immer kommt, ist ein weiterer Lehmann in petto?
Naja, das glaube ich erstmal nicht. Also, weil ich im Grunde genommen sehr glücklich bin. Ich habe auch in diesen Jahren damals über die Vorgeschichte nachgedacht. Das waren die drei Bücher, die ich wirklich geplant hatte. Ich denke manchmal darüber nach, ein Buch zu schreiben, das Karl Schmidt als Hauptfigur hat. Im Grunde genommen ist ja Der kleine Bruder schon so ein Buch, in dem Karl Schmidt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber eigentlich ist ja beim Ende von Herr Lehmann diese Situation von dem Karl Schmidt, der also in dieser Klapsmühlenabteilung des Krankenhauses verschwindet, ja eigentlich eine sehr interessante Sache. Denn was aus dem wird, steht wirklich in den Sternen. Während bei Frank ist das relativ banal, er kann so oder so weitermachen. Er hat nicht ganz dieses Handicap, ja, wie der Karl. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Gestalt. Aber auch das ist nichts, wo ich sage, das muss unbedingt sein. Das muss dann unbedingt sein, wenn mir eine sehr, sehr gute Geschichte einfällt, die ich gerne mit dieser Person besetzen möchte. Das wäre okay.
Sie haben gesagt, wenn ich ein Buch schreiben soll, gebt mir einen Vorschuss, sonst mache ich meine Songtexte, damit verdiene ich mein Geld. Der Unterschied zwischen Song- und Buchtexten ist hier schon ein bisschen angelegt. Sie werden immer wieder gefragt, was ist der Unterschied? Und Sie haben mal zur Antwort gegeben, Sie können mich auch fragen, was ist der Unterschied zwischen Kaffee kochen und Tisch abwischen? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, oder?
Ja, außer dass man manchmal auch den Tisch abwischen muss, bevor man den Kaffee kocht. Aber ja, das ist das Problem. Also es hat mir zum Schreiben des Romans nichts, oder des ersten Romans, nichts geholfen, was ich an Erfahrung aus dem Songtext schreiben hatte.
Wie steht es mit dem Rhythmus im Text?
Das kann sein. Dass letztendlich dadurch, dass es natürlich durch mich, also beides durch dieselbe Person betrieben wird, ist natürlich irgendwo immer ein Zusammenhang da. Ich will auch nicht kokett sein und das jetzt ganz groß leugnen, aber es ist nichts Zwingendes. Also so wenig wie ich mich... Schauen Sie, wenn jemand fragt, was ist der Zusammenhang zwischen Trompete spielen und Songtext schreiben, würde ich auch sagen, naja, der Klang und so weiter, nicht? Klang und Melodie, das hat ja auch beim Songtext schreiben auch spielt es auch eine Rolle und sicher spielt auch in der Prosa, nicht so sehr wie in der Poesie, aber auch in der Prosa natürlich auch das Musikalische, das Klangliche eine gewisse Rolle und bei Herr Lehmann am allermeisten, glaube ich. Bei Herr Lehmann durch diese langen Gedankenkaskaden und so, da gibt es so einen speziellen Rhythmus. Das ist schon so, dass mir das liegt oder dass ich das auch so gemacht habe, weil ich auch Musiker bin. Aber weil ich eben Musiker bin, nicht unbedingt, weil ich Songtexte schreibe. Songtexte mache ich auch als Musiker. Das ist eben, Songtexte schreiben zum Beispiel, ist keine literarische, sondern eine musikalische Tätigkeit. Und Prosa und also Romane schreiben ist eine literarische Tätigkeit. Und darum bin ich auch dagegen, dass man immer wieder gefragt wird, wann bekommt Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur? Braucht er nicht zu bekommen. Bob Dylan ist Bob Dylan, der hat das nicht nötig, das braucht er nicht. Man muss das nicht zu etwas erklären, was es nicht ist, um es aufzuwerten. Denn es ist genauso eine gültige und mit Schwierigkeiten und mit Großartigkeit behaftete Kunst, wie alles andere auch, wie Ölbilder, Ölgemälde malen. Und die brauchen auch keinen Literaturnobelpreis.
Ich hätte jetzt eher umgekehrt gedacht. Das ist fast eher eine dichtere Form eigentlich, oder?
Naja, es ist vor allem sehr musikalisch. Ich meine, ich schreibe Songtexte auf eine Melodie, die ich vorher schon habe. Ich habe immer zuerst die Melodie und muss dann den Text dazu finden. Das ist der normale Rock'n'Roll-Gang der Dinge. Es geht natürlich auch umgekehrt. Brecht-Wall war ja auch so, der Brecht hat den Text gemacht und dann wurde der vertont. In der Rockmusik, wie wir sie machen, ist das weniger so, weil wir vier Musiker sind und wir gemeinsam die Musik machen. Und man kann nicht zu viert einen Text vertonen.
Ist da auch noch nie eine Transformation passiert, sagen wir, von Lyrics zu einem Prosatext oder von irgendeiner Prosa-Idee, die dann noch wieder aufgetaucht ist in Ihnen und zu einem Songtext geworden ist?
Ich glaube, es gibt immer neue Versuche. Gibt es diese Stelle, wo er mit seinen Eltern beim Abendbrot sitzt oder so und er guckt raus und denkt, die Neubauten werden alt. Irgendwie kamen mir die Häuser früher auch größer vor und die Bäume waren kleiner. Und das ist ein Gedanke, den ich auch mal wieder aufgegriffen habe bei diesem Lied Still wird das Echo sein. Da kommt das vor.
Die Häuser sind klein und die Bäume sind groß und früher war es umgekehrt. Schön, dass um das einmal festzustellen, du einen so weiten Weg fährst. Die Frage ist nur, was du reden sollst, wenn der Nostalgie-Quatsch nichts mehr bringt. Und du merkst, dass der Klang deiner Stimme mir keine Liebeslieder mehr singt.
Die Häuser sind klein und die Bäume sind groß und früher war es umgekehrt. Wird aber da auch gleich abgetan als Quatschkram jetzt, nicht? Aber es wird immer so sein und natürlich ist es so, dass man, weil es alles um Dinge geht, die einen selber ja auch bewegen, in aller Kunst, die man macht, dass da natürlich auch bestimmte Pattern wiederkehren oder dass bestimmte Dinge auftauchen.
Es ist auffällig, dass bei den Songtexten immer wieder mal kleine Abweichungen passieren, wenn man mitliest und mithört gleichzeitig. Ja. Könnte es sein, dass die Songtexte unfertigere Texte sind, weil man sie immer wieder mal vorträgt und dann passieren Sachen in der Band, was weiß ich?
Na, ich denke mal, dass man zwischen dem Moment, wo man einen Songtext fertig hat und dass man ihn dann tatsächlich auch aufnimmt, passieren immer noch einige Sachen. Nicht? Man liest ihn immer was, man ändert sie immer mal wieder um. Man hat eigentlich sehr lange Zeit zwischen der ersten Version sozusagen und dem Endprodukt. Und meistens muss man dann daran denken, dass man, wenn man das dann eingesungen hat, dass ich dann das nochmal überprüfe, ob ich die geschriebene Version, die ich abgegeben habe, wirklich genau dem entspricht. Das passiert vielen. Also Songtexte sind etwas, wo man wirklich oft um jedes einzelne Wort ringt und auch gern mal ein Wort durch ein anderes ersetzt. Ja. Und auch live passiert einem das, dass man zum Beispiel Dinge dann verändert, manchmal sogar einfach nur durch Paddeligkeit, also durch einfach durchs Verschusseln, ja, passieren da so Dinge.
Alle 4 Minuten kommt die U-Bahn hier vorbei und alle 3,5 Minuten kommt ein neues Bier und ich sage dir, das ist ungesund. Weil es nämlich irreführend und gefährlich ist, wenn etwas U-Bahn heißt, das über unseren Köpfen rattert. Schließlich steht das U für Untergrund.
Eben, das sind schon Texte, die sehr lange, lange immer wieder rumgedreht werden, sagen wir. Vorher, wenn sie entstehen, dann in den ganzen Arbeitsprozessen, bis sie auf Platte sind und dann noch in den Tourneen. Sie haben das Album Romantik erwähnt, da gibt es diesen Song, der heißt Alle 4 Minuten, mit diesem witzigen Anfangsgedanken, dass die U-Bahn, die eigentlich ja die Hochbahn ist, dieses U drin habe und das sei eigentlich komisch, weil U steht für Untergrund. Solche Gedanken stehen oft am Anfang von einem Songtext und da kommt der Satz drin, Abgrund ist ein gutes Wort für die Beschreibung jenes fortgeschrittenen Verfalls der guten Sitten im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Ja. Wie lange haben Sie an einem solchen Satz?
Das ging ja fast von alleine. Denn das muss man auch musikalisch sehen. Also das ist tatsächlich so, im Grunde genommen, das ist das, was man an der Küste Garnspinnen nennt. Nicht? Also was für die Seeleute machen. Da sitzt so ein alter Seemann irgendwo im Schaukelstuhl und erzählt einfach seine ganzen Quatschgeschichten, wie damals der Wal das Schiff umgekippt hat. Also die ganzen, also einfach das Garn spinnt, also so ein Seemannsgarn, nicht? Das ist so einfach, die Leute reden und sitzen so da und es ist Sommer und die haben dann Bier und dann reden sie über die U-Bahn und dann kommen sie natürlich von einem auf den anderen und so letztendlich entsteht so ein Text dann auch, in den Abgrund fährt, heißt es ja vorher, ne? Dass man muss, wenn man bedenkt, dass diese Bahn in den Abgrund fährt, kurz vor Schöneberg und dann, oh, übrigens, Abgrund ist ein gutes Wort für die Beschreibung. Also nicht, also das ist so fortgeschrittenen Verfalls der guten Sitten. Ist auch dann noch reimmäßig, so als Binnenreim vom Klang her. Und so. Also viele, es gibt da viele Gründe, warum das sich so ergibt. Schwere See hat auch so ein bisschen was davon. Das sind so gar nicht mehr eigentlich nur noch mit Binnenreimen arbeitende Texte, die so ohne Punkt und Komma laufen, die ja so gar keine richtigen Zeilen mehr voneinander abgrenzen und so. Und das ist so ein spezielles Genre, an dem ich immer sehr viel Spaß habe. Würde es gerne öfter machen. Das ist aber, wir gehen ja immer von der Musik zuerst aus und nicht jedes Lied könnte das ertragen. Also es gibt musikalische Ideen, die das sozusagen fast erzwingen und dann geht es eigentlich recht schnell.
Was eigentlich erstaunlich ist, dass das von der Musik herkommt, weil die Melodie ist ja häufig und auch die Harmonik. Es gibt so ein paar Element of Crime Harmoniewechsel und die Melodie ist oft nicht wahnsinnig ausgefeilt, eher so ein Sprechgesang eingetragen. Und das ist aber dennoch irgendwie zuerst konzipiert auf dem Piano oder auf der Gitarre.
Mit der ganzen Band sogar. Also, und das ist eigentlich alles schon fertig. In diesem Sprechgesang mache ich das wie so ein Skatsänger oder so ein Bla-Bla-Bla-Bla-La-La-La oder so ein Fantasie-Englisch oder so. Also irgendwie geht einfach laut, nicht? So wie mit anderen Instrumenten auch. Und füllt das dann später genauso, wie es da schon war, mit Silben. Und nun ist es so, das sind eben die sprechgesangähnlichen Lieder. Es hat auch, ist auch relativ verwandt schon mit dem Hip-Hop eigentlich, wo auch sehr viel mit Binnenreimen, wenn man klug ist. Und die guten Leute arbeiten sehr viel mit Binnenreimen, man merkt das. Das macht die Sache sexy und irgendwie schneller, als sie eigentlich ist und so. Andere Lieder sind allerdings zum Beispiel eben Still wird das Echo sein, wäre so ein Lied, da ginge das gar nicht.
Sie haben Binnenreime erwähnt. Eben, das ist eine Textarbeit, die in den Lyrics häufig vorkommt bei Ihnen und auch in den Büchern eben meiner Meinung nach auch, dass immer wieder Vorbeischrauben an einer ähnlichen Idee, zum Beispiel beim Opener von der aktuellen CD, Scheiß auf die Hummer zuerst, die sind böse und heiß und dann später Scheiß auf die Metaphern, die haben Pickel im Gesicht, glaube ich. Sie würden sagen, dass sich diese Technik so ergibt, weil das eben irgendwie sexy ist, wie Sie sagen im Text, oder ist es auch eine bewusste Sache?
Ja, da hat es einfach, und es macht auch immer Spaß und es ist auch mal toll, wenn man sich nicht jedes Mal was, nicht jede Strophe was ganz Neues macht. Es ist ganz gut, wenn man für eine Strophe eine Form gefunden hat, wenn man sowas wie so ein roter Faden oder wie so ein Leitmotiv auch wiederfinden kann, denn das kann sich ja dann auch in sehr absurde und hysterische steigern, nicht? Ich meine, Scheiß auf die Hummer, was hat das denn jetzt schon wieder? Scheiß auf Metaphern. Also, wie jemand sozusagen mit so einer gewissen Besessenheit anfängt, sozusagen auch verbal um sich zu schlagen. Sowas macht Spaß. Das heißt, das Mittel der Wiederholung generell ist ja ein sehr musikalisches Mittel. Und das spielt im Text, gerade auch bei dieser Art von Songs, und das ist ja Rockmusik und auch von Strophe zu Strophe, das ergibt auch einen Sinn, dass das klammert die Sachen dann zusammen und macht sie fest und kompakt.
So erhalten Ihre Texte in den Büchern und auch in den Songtexten einen eigenen Sound. Und einen eigenen Sound haben auch die Elements. Dieser Bandsound ist ja eine Sache, da kann man jeden Jazzmusiker sowieso fragen, aber auch wahrscheinlich anderen Musiker, das ist das Wichtigste, dass man erkennbar ist an einem Sound. Wie kommt man eigentlich dahin? Weil die Elements haben sich ja nicht wahnsinnig, sagen wir, verändert musikalisch. Die ersten paar Alben sind noch ein bisschen roher, dann ist vielleicht Psycho, es ist ein bisschen rockiger, ein bisschen tighter. Und dann gibt's wieder, aber es sind immer so ähnliche Sounds. Wie kommt man zum Bandsound?
Na gut, immer also einmal durch die Person natürlich, nicht? Also die Element of Crime ist auch eine Kombination von sehr, sehr seltsamen Kombinationen von Individuen, die man normalerweise in derselben Band nicht vermuten würde. Die Vorlieben sind da auch schon sehr, sehr, sehr differenziert. Und das dann, wenn die dann zusammen Musik machen, die Musik, auf die sich diese vier Leute einigen können, ist eben, klingt dann so. Wobei man schon sagen muss, ich für mich persönlich stellt sich jetzt, aber das ist vielleicht auch einfach nicht im Auge des Betrachters. Für mich ist da sehr viel passiert seit den 80er Jahren, was das betrifft, aber eben innerhalb dieses stilistischen Kosmos, ja. Die werden immer damit leben müssen, dass wenn lange ich da singe, klingt das so, wenn da der Typ singt. Das ist nun mal so. Dasselbe gilt übrigens auch, und das ist bei Element of Crime interessant, für einen Schlagzeuger. Richard Papik ist ein ganz, ganz, ganz spezieller Schlagzeuger, der eigentlich aus dem Krautrock kommt. Und der eigentlich, also die Tatsache ist einfach, dass er mit uns, dass wir mit ihm oder wir zusammen diese Songs machen, die nicht 3-4-Minuten-Songs sind und relativ straff im Ablauf und so, mit jemandem, der eigentlich die ganze Zeit nur wildes Krautrock-Zeug spielen will, aber sich dann natürlich, weil er auch ein sehr guter Künstler und er weiß ja, was diese Musik braucht. Und diese Kombination aus diesen beiden Wollen sozusagen, diesen beiden Willen, die da in ihm wohnen, geben ganz eigene Art von Schlagzeugspielen, ganz eigene Art von Sound auf dem Schlagzeug. Und das ist einfach so. Das ist so, das ist ja was eine Band zu einem Glücksfall macht. Also warum man ja auch an Bands dann auch festhält über die ganzen Jahre. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir ja keine anderen Leute kennen würden oder so. Aber es ist ja gerade der Glücksfall, nicht? Das ist eine Band. Und nicht jede Band, in der ich gespielt habe, hatte diesen Glücksfall.
Auf der aktuellen Platte, in diesem ersten Songtext, über den wir schon gesprochen haben, ist das Ich, das da redet, auch mal müde und muss ins Bett. Darf ein Rockstar überhaupt alt werden?
Naja, mittlerweile sieht man ja, dass es geht. Ich erinnere mich, dass ich in den 70er Jahren, da war ich noch ganz klein, 12, 13, da gab es einen Artikel im Stern, jetzt werden sie 30 oder so, über die Rolling Stones, ja. Dass die ja wohl jetzt, nachdem sie immer so anti-establishment und gegen die Älteren und so und trau keinem über 30, und jetzt werden sie selber 30, ja. Das war so damals noch durchaus ein Thema, nicht? Und natürlich sehen viele auch Rockmusik vor allem als ein jugendliches Rebellionsding und da ist ja auch was dran. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass Leute in diesem Alter zwischen 15 und 25 ihre eigene Musik haben und nicht die Musik ihrer Eltern hören müssen.
Aber die Elements of Crime, das Element of Crime Publikum, das ist ein junges und altes Publikum.
Ja gut, das ist, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch andere Sachen mögen kann. Ich war zum Beispiel tatsächlich, also auch in dem Alter, großer Fan von Louis Armstrong und so. Das habe ich ja Trompete gespielt. Ich fand das toll. Und aber das, ich meine trotzdem, dass es wichtig ist, dass einerseits gibt es dieses Element des Alters und man deshalb zum Beispiel bringt es nichts, wenn die Leute, also ich bin, die Kinder können ja froh sein, wenn die Eltern sagen, was hörst du denn da für eine scheiß Musik? Auf gewisse Weise, was eben wichtig ist für den Ablösungsprozess, aber Musik ist natürlich noch viel mehr als das. Es ist nicht nur Mittel zum Zweck, eine Adoleszenz irgendwie einigermaßen über die Bühne zu bekommen, sondern es geht auch noch um ein paar andere Dinge, vor allem eben einfach darum, dass es Freude macht und das ist relativ unabhängig vom Alter. Also ich würde sagen, ja und nein. Ich freue mich drüber, dass wir nicht nur für Leute des gleichen Alters spielen. Erstens müssten wir dann den bestuhlten Seelen spielen. Das mache ich eigentlich nicht so gern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es einfach nicht so toll finde. Ich finde es besser, wenn die Leute ein bisschen freier sind und man ist in einem nicht bestuhlten Saal freier und kann sich frei bewegen, rumlaufen und so sich noch ein Bier holen. Ich finde das besser, es passt besser zur Rockmusik, finde ich. Aber wenn man eben am bestimmten Alter das Publikum hätte, müsste man dann nur noch in diesen bestuhlten Seelen spielen. Das würde mir nicht gefallen. Und man darf, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu teuer wird. Das ist mir jetzt klar geworden bei Rockmusikern. Da, wo die Leute zu teuer werden, kommen nur noch alte Leute. Und insofern ist es bei Element of Crime eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass da auch Jüngere kommen. Es ist nur so, es ist auch möglich, eben weil wir preislich zum Beispiel darauf achten. Und das heißt, dass sich eben auch Leute, die das mögen, dahin gehen können. Und das finde ich angenehm, denn dann kann man es auch in 5 Jahren noch machen.
Sie werden 50 am 1. Januar 2011. Ist das eine Zäsur für Sie?
Naja, ich bin der Jüngste in der Band, mein Gott, ich meine, also, das, was soll, ich meine, die sind ja, der Dave ist schon über 60, da brauche ich ja in dem Zusammenhang jedenfalls kein großes Ding draus zu machen, das interessiert ja keinen. Ne?
Eben, Alter ist sehr relativ und obwohl Sie vielleicht für einen Rockmusiker eher, sagen wir, ein älteres Semester sind, weil Sie auch schon viel länger dabei sind, seit eben 25 Jahren, für den Literaturbetrieb auf der anderen Seite sind Sie ja quasi noch ein Jungstar. Sie sind seit 10 Jahren da dabei, sehr erfolgreich, aber doch noch nicht so lange. Wo fühlen Sie sich eigentlich mehr zu Hause?
Na gut, ich mache das mit dem Rock'n'Roll viel länger schon und auch viel kontinuierlicher und viel häufiger. Nicht? Ich habe jetzt pro Buch immer so eine Lesetournee gemacht und dann war es ja auch schon wieder gut. Musik spielt man immer, auch seine Instrumente, jeden Tag nimmt man die in die Hand und so. Ein Buch ist geschrieben und dann ist es ja nicht fertig und dann ist es auch vorbei. Insofern ist das mit den Büchern, es hat mein Leben sehr verändert. Ja? Und ich habe 2 Berufe tatsächlich. Aber wenn ich nie wieder in meinem Leben ein Buch schreiben würde, weil ich keine gute Idee mehr für ein neues Buch habe, dann fände ich das nicht so schlimm. Damit könnte ich leben. Aber wenn ich nie wieder Musik machen könnte, das wäre wirklich schlimm.
Kopf aus dem Fenster und Arme aufs Brett und dann Scheiß auf den Kaktus, der ist böse und heiß und ich fett und verdorben und du so nett. Nimm den Fuß von der Bremse, ich muss ins Bett. Wenn ich geh, komm nie wieder, wer bleibt, ist nie weg. Unter Wasser und Füße im Sand und dann Scheiß auf die Hummer, die sind böse und heiß und bringen Kummer und Elend an jeden Strand. Nimm die Hand von der Hupe, ich will an Land. Wer nicht schwimmen kann, taucht, wer nicht taucht, runter vom Strand.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.